Friede in uns, Shalom, das ist etwas, was wir Christen haben und es ist eben nett, wenn man zu Menschen kommt, nicht nur nett, sondern es ist eigentlich auch sehr gut, wenn man zu Menschen kommt, die diesen Frieden Gottes in sich tragen, die Frieden haben mit Gott und der Welt, egal wie die Welt auch im Moment ist und wir sehen das ja in vielfältiger Hinsicht, aber ich glaube, wir haben das auch schon immer gesehen, deswegen ist es immer schwierig, da jetzt irgendwas rauszulesen, aber es ist so, dass wir diesen Frieden in uns haben. Und dieser Frieden, ja, der kann uns stark machen. Mein Predigttext heute ist nicht Palmsonntag. Wilfried hatte schon ein bisschen Bedenken, dass er mir da irgendwie Consent oder Content klaut, aber dem ist nicht so, sondern Rainer, ne, der hat mich gefragt, wie könnte man das zusammenfassen? Ich würde sagen, einfach glauben. So, ne, das wäre mein Predigtthema heute. Und ja, das Leben mit starkem Glauben. Also, wie können wir das machen? Oder was sagt die Bibel und die Schrift? Was sagt sie uns zum Glauben? Also, meine Frau ist heute nicht da. Das ist vielleicht nochmal so nebenbei. Die ist wandern, hat Gemeinschaft mit Menschen, die vielleicht den Frieden noch nicht haben. Da haben wir ja Hoffnung. Und das ist immer auch wichtig, dass man Kontakte hat mit den Leuten. Darum lässt sie sich entschuldigen. Aber liebe Grüße und liebe Grüße auch von unserer Gemeinde, Wilfried. Ist auch hin und wieder, das wisst ihr, da und hat für uns ab und zu mal den Predigtdienst übernommen. Da sind wir auch immer sehr dankbar und ja, freuen uns an tiefen Inhalten auch. Also deine letzte Predigt war lang, aber gut. Ne? Das,
komisch, das hat dir nie einer.
Wie sonst immer, lang, aber nicht gut oder kurz und gut? Oder?
Viel zu kurz.
Viel zu kurz. Okay, nee, aber das, ja, da freuen wir uns auch. Und ich finde das auch gut, dass wir Menschen, die Christus nachfolgen, dass wir uns so austauschen. Auch wenn das jetzt auch ein bisschen weiter ist, sind 80 Kilometer, nee, 70, glaube ich, 70 Kilometer. Also schon ein bisschen über die A2, darum bin ich auch mal sehr früh da, weil ich das auch schon mal erlebt habe, dass es dann eben zeitlich nicht passt. Der Predigttext kommt aus Hebräer 11, und zwar 1 bis 3, 8 bis 10, 13 bis 16 und 39 bis 40. Das sind so, also ja, die Texte im Zusammenhang zu lesen und den Zusammenhang zu sehen, das finde ich auch immer sehr wichtig. Aber manchmal ist es auch so, dass so viel drin steht. Und gerade bei dem Hebräerbrief ist das so, dass manchmal auch viel vorausgesetzt wird, denke ich. Ich kann mich erinnern hier, als ich in der Gemeinde war, relativ jung im Glauben. Ich glaube, Helmut oder Wilfried hatte gesagt, hier, halt doch mal eine Predigt oder eine Andacht. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Und ich habe mich dann vorbereitet. War auch ein Text aus dem Hebräer. Und dann war einer, habe ich ein Buch gelesen von einem Menschen, der total davon überzeugt war, dass es von Paulus geschrieben ist. Hebräerbrief. Und ich habe da so einen schönen, ja, und Paulus sagte hier und Paulus sagte da. Und dann kam Dieter Heid danach zu mir an und meinte, sag mal, lieber Klaus, woher weißt du eigentlich, dass das Paulus geschrieben hat? Und ich glaube, der Herr hat mir das gesagt. Und dann hat er mich darüber aufgeklärt und ich habe den Dieter oder schätze den Dieter immer sehr, weil er da irgendwie auch sehr geradlinig war und hat gesagt, nee, da darf ich dich mal korrigieren. Aber er hat das in einer Liebe getan, ja, die uns Menschen, die wir Christus folgen, eigentlich immer umgeben sollte. Dieses Band der Liebe, die wir als Geschwister, als Kinder Gottes haben. Und ja, das war toll. War für mich auch wirklich entscheidend nachher. Ich habe vieles danach geprüft oder nicht mehr so viel gesagt. Man macht ja auch so eine Erfahrung. Ja, und man fängt an, wenn man sich zu Gott hinwendet und wenn man die ersten Erfahrungen mit Gott macht im Glauben, fängt man an, Schritte zu gehen. Und der Text hier aus dem Hebräerbrief, der beschreibt so ein bisschen, was Glauben für uns bedeutet. Ich lese das mal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellte Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in den Unsichtbaren hat. Jetzt geht's im Text weiter und an dieser Stelle kommen einige Beispiele von Menschen des Glaubens, die für uns heute immer noch beeindruckend sind. Also da kommt Abel, das Opfer gefiel Gott besser als das von Kain. Weil Abel an Gott glaubte und ihm vertraute, ne, war Abel da bevorzugt, sage ich jetzt mal. Henoch kommt zu Gott, ohne zu sterben. Ist auch so eine entscheidende, also nicht eine entscheidende, aber ist auch eine sehr interessante Geschichte. Dann kommt Noah, die kennen wir natürlich alle, sehr bekannt für die Kinder, auch so in der Kinderstunde. Ist das eine tolle Geschichte. Noah baut eine Arche mitten auf dem Land, ne, im Vertrauen auf Gott und auf Gottes Anweisungen und im Glauben, in seinem Glauben. Also unglaublich, die Geschichte. Ne? Wenn heute jetzt anfangen würde, einer hier eine Arche zu bauen, na gut, er hat dann wahrscheinlich noch nicht, also wenn Gott ihm den Auftrag geben würde, wäre es auch erstaunlich. Und dann kommt Abraham. Und Abraham möchte ich heute mal ein bisschen beleuchten. Deswegen geht's weiter von 8 bis 10. Ich lese mal weiter. Wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zu nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Ja, dann geht es weiter mit Abraham und Sarah. Die Geschichte kennen wir auch. Ne? Also sie bekommt im hohen Alter ein Kind. Sie können es gar nicht glauben. Da ist auch noch so eine Geschichte dabei, ne? dass sie Gott da nicht vertrauen. Das wäre nochmal so eine Vertrauensfrage. Und dann im Text weiter, 13 bis 16. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämten sie sich Gott auch nicht. Daher schämte sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Jetzt kommen weitere Beispiele im Text. Abraham war bereit, für Gott seinen Sohn Isaak zu opfern. Also er geht auf den Berg, wir kennen die Geschichte. Abraham war dazu bereit, also auch unglaublich. In diesem Glauben, dass Abraham seinen Nachkommen sehr viel versprochen hat, kriegt Abraham das auch hin. Unglaubliche Geschichte. Isaak segnet seine beiden Söhne Jakob und Esau mit unterschiedlich besonderem Segen. Ja, auch auf Vertrauen, auf Glauben von Gott hin. Er segnet sie unterschiedlich. Ich finde das auch ein Glaubensschritt zu sagen, wir sind unterschiedlich. Auch meine Söhne, meine Kinder sind unterschiedlich. Und Gott hat diesen Blick auf seine Kinder in dieser vielfältigen Welt, in der wir leben. Und wir sind so unterschiedlich, auch wie Gott uns sieht und segnet. Dann kommt Josef. Er sprach kurz vor seinem Tod über den Auszug aus Ägypten, obwohl dies noch in weiter Ferne lag. Also sein Glaube und seine Verbindung, die Josef mit Gott hatte, machten ihn fähig dazu, Dinge zu sehen und zu sagen. Und ja, das ist so und es wird bekommen. Das ist auch also etwas, was Gott schenkt. Das sagt hier der Schreiber im Hebräerbrief. Moses Eltern, sie konnten Mose als Baby 3 Monate verstecken, was auch unglaublich war, ja, also dass er dort in diesem Bastkörbchen dann gefunden worden ist von den richtigen Leuten und Gott lenkt die Wege im Vertrauen und im Glauben auf einen Gott. Mose selber ist auch hier erwähnt, wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als der Sohn von der Tochter des Pharaos zu leben. Also es war es wurde ihm ein tolles Leben angeboten, aber ohne Gott. Und Mose entscheidet sich dazu, verließ Ägypten, ohne sich vor dem Pharao zu fürchten. Und Mose führte zum Beispiel das Passafest ein. Ja? Das war auch etwas, was Gott ihm gesagt hatte. Mose führte das Volk durch das Rote Meer mit Gottes Kraft. Also Mose war auf dem Weg, den Gott ihm vorgegeben hat. Ja. Manchmal ist das so, dass wir Wege gehen und sagen, Gott segne die. Aber ich glaube, die Bibel sagt, wenn wir auf Gottes Wegen gehen, werden wir gesegnet sein. Das ist hier, glaube ich, auch nochmal ein schönes Beispiel. Die Israeliten, sie ließen durch Glauben die Mauern von Jericho einstürzen. Allein durch Glauben. Ne? Also auch eine Geschichte, wo man sagen kann, Gott, was tust du mit deinen Kindern? Die Prostituierte Rahab wurde vom Verderben in Jericho aus Glauben bewahrt. Das führt der Schreiber des Hebräerbriefs hier auch auf. Also auch jemand, der vielleicht ganz kurz am Glauben ist oder kurz erkennt, das ist Gott, der da handelt. Ja, und das sehe ich. Und Gott hilft da an der Stelle. Auf viele andere wird hier hingewiesen. Auf Gideon, Barak, Simon, Jetaf, David, Samuel, die Propheten Joel und Daniel. Daniel ist, glaube ich, aus jüdischer Sicht gar kein richtiger Prophet, weil er nie aufgetreten ist, sondern nur geschrieben hat. Aber auch der hat natürlich eine tolle Geschichte mit Gott erlebt. Also der das Fenster aufmacht, betet und sagt, nee, das ist mein Gott, ich knie vor dem Gott nieder und ich habe keinen anderen. Alles das sind Beispiele, wie Gott mit seinen Gläubigen handelt und wie er an seinen Gläubigen handelt. Also daraus erkennen wir viel. Die Bibel ist voll davon, Gottes Geschichte. Und das führt uns der Hebräerbrief so sehr vor Augen und kommt zu einem Schluss in 39 und 40 ist das. Ihnen allen stellt Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Das ist, finde ich, auch vom Hebräerbrief ein weiser Schluss. Ja, der Hebräerbrief, wie gesagt, der Schreiber unbekannt. Aufgrund des Stils kann man schon davon, oder könnte man es gut auslegen, dass Paulus das ist. Und vielleicht war es auch Timotheus oder auf jeden Fall beeinflusst von Paulus und vielleicht auch von der Schreibweise von ihm. Wir wissen es aber nicht. Und dennoch ist dieses Buch Teil dieser Heiligen Schrift, ja, mit der Autorität Gottes geschrieben. Also davon können wir ausgehen, dass dieses Buch in die Schrift gekommen ist, so wie wir sie heute kennen, und dass wir sehen, ja, hier ist jemand, der hat das aufgeschrieben und hatte eine enge Verbindung zu Gott, hat ganz viel Beziehung zu ihm gehabt. Und dieses Buch beschäftigt sich insbesondere mit Glauben und stellt uns diesen, vielleicht auch eher den Israeliten oder den Volk Judäa, die Vorzüge dieses neuen Bundes mit Christus vor. Ja? Also ich empfehle manchmal den Leuten, Bibel zu lesen. Wir hatten neulich einen bei uns, der eine Kur gemacht hat. Die kommen dann in Bad Münder immer zu uns im Gottesdienst. Ein junger Mann, Erik. Und der war ganz frisch am Glauben. Ich sollte ihn taufen. Das war ein bisschen schwierig, weil es zeitlich nicht hinkam. Und ich habe ihm geraten, das doch in seiner Gemeinde da irgendwo in Süddeutschland zu machen. Das hat er dann auch so gemacht. Aber wir haben uns viel unterhalten. Und ihm habe ich auch empfohlen, lest die Bibel und fang mal mit den Briefen zum Beispiel an, ne? Wenn du die Geschichte nicht so gut kennst. Also manche sagen ja auch, ja, Johannes ist da immer einer, also es ist auch typbedingt, darum glaube ich auch, dass es unterschiedlich ist. Aber mit den Briefen anzufangen. Und der Hebräerbrief zeigt einem diesen Glauben, dieser Veränderung, die Glauben auch bewirken kann. Und was das bedeutet, zeigt einem das wirklich gut. Und ja, beim Johannesbrief zum Beispiel ist es so, dass ich denke, in den ersten Teil, im ersten Johannes, ersten, weiß nicht, 20, 30 Kapiteln, wird die Lehre so ausgebreitet. Also, erster Teil Johannesbrief, Johannes Evangelium, die Lehre. Und da wird erklärt, wie das alles funktioniert. Ist vielleicht auch manchmal gut. Aber im zweiten Teil geht es darum, wie setze ich das um und wie ist die Beziehung zu Gott und was erlebe ich mit Gott, wenn ich dieser Lehre folge. Das ist also vielleicht mal interessant, wenn man das Johannesevangelium mal mit diesen Augen liest und dann guckt, was Johannes im zweiten Teil des Evangeliums eigentlich erzählt darüber, welche Verbindung, welcher Freund unser Gott ist, unser Jesus, unser Gott oder der Heilige Geist. Das Hebräer, also der Hebräerbrief, sagt, es hängt am Glauben. Und wie der Glaube an Gott letzten Endes zu Jesus Christus führt. Ja, das heißt, wenn wir anfangen in unserem Leben, anfangen zu glauben und zu erkennen, dass Gott hier vieles geschaffen und getan hat, ja, dann lohnt es sich auch, den Hebräerbrief mal durchzulesen und zu sagen, wie führt das eigentlich zu Jesus Christus? Wie geht das zusammen? Ich habe einen Bruder in der Gemeinde, da geht es immer um die Dreieinigkeit. Er sieht da eine Hierarchie drin. Ich sehe die nicht so. Ich schätze ihn aber auch sehr. Wird wahrscheinlich auch ewig ein Streitpunkt. Nicht ein Streitpunkt, wir streiten uns eigentlich nicht, sondern wir haben eine andere Sicht darauf. Und vielleicht ist das auch so, dass Gott manchmal auch Menschen andere Sichten schenkt. Und dieses, ich bete immer dafür, dass dieses Bund der Liebe, das uns zusammenhält, dieses Band der Liebe, dieser Bund, den wir in Liebe haben, dass der uns da nicht dazwischen funkt, also dass der bestehen bleibt und dann können wir das auch so ertragen. Aber wie kommen wir letzten Endes zu Christus und was hat dieser neue Bund, hier schreibt der Hebräerbrief, für Vorzüge, er sieht das als Vorzug an, diesen neuen Bund zu haben. Vorzug vielleicht auch mit Blick auf die Israeliten. Darum ist dieser Hebräerbrief aus meiner Sicht auch eher an die Israeliten adressiert als an uns Christen, die wir diesen Bund schon haben. Aber er zeigt uns das. Er zeigt uns, dass wir hier in dieser Zwischenzeit als Gäste in einer von Gott abgewendeten Welt leben. Und die zukünftige Stadt, das Jerusalem noch erwarten. Ja? Also wir leben in einer Zwischenzeit und das macht er deutlich. Im Glauben auf das, was noch nicht ist und was noch kommen wird. Viele Beispiele sind in diesem Buch aus dem Alten Testament entnommen und ich möchte heute den Abraham ein bisschen näher beleuchten und den Abraham, der ja von uns Christen als Freund Gottes bezeichnet wird, auch von den Muslims, die ihn auch sagen, Abraham ist der Freund Gottes. Also diese Beziehung, die Abraham zu Gott hatte, noch lange bevor Mose mit den Gesetzen kam, mehr Regeln, wo die Juden auch viele Regeln gemacht haben, war Abraham ein Beispiel für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und den Mensch. Und diese Beziehung macht sich dadurch in der Hauptsache stark, dass sie Hebräer 11 bis 1, was ist denn der Glaube? Also das Glauben. Ja? Ohne diesen Glauben kann ich zu Gott keine Beziehung haben. Ja? Also wenn ich Gott sehe, es gibt dieses eine Lied, im Grunde, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Text besagt, dass Gott uns gleich geworden ist, also dass Christus uns gleich geworden ist. Christus einer von uns, genau, einer von uns, Christus gleich geworden. Aber ich denke, wenn wir Christus nur als Mensch sehen, ist das zu wenig. Also das ist schon jemand, der sich als Mensch hier auf der Erde offenbart hat, aber er war nicht einer von uns, sondern wir haben menschliche Eltern, Christus hat ein menschliches eine menschliche Mutter und Gott als Vater. Das ist auch so ein Schlüssel, wo wir sagen, Christus ist nicht einer von uns, sondern er ist etwas Besonderes. Er hat eine andere Stellung. Wenn wir Christus nicht erkennen als Gott, ja, und nicht als jemand, der mit der Schöpfung auch beschäftigt war, also wenn man die Bibel liest, wird man sehen, dass Christus so eine besondere Rolle hat. Und wenn man diese Rolle nicht anerkennt, dann wird der Glaube auch schwierig. Dann wird er wirklich schwierig. Wenn wir sagen, naja, Oh, Christus war Prophet natürlich, also das war er natürlich auch. Er war auch Lehrer, Rabbi, ja, zum Beispiel bei den bei manchen Jüngern wurde er immer als Rabbi angeredet, ja, das ist auch so eine Funktion. Aber er war eben auch als Gott, ne? Ich bin wie der Vater und alles, was dem Vater bereitsteht, steht auch mir bereit, sagt Jesus an einer Stelle. Und wenn wir ihn aber nicht als diesen anerkennen und diesen Glauben nicht haben, dann sind wir jemanden, der vielleicht der Lehre vertraut und sagt, ja, die Lehre ist gut, sie führt uns zum Frieden, Shalom. Sie führt uns zu friedlichen Menschen, sie führt uns zu einer Gesellschaft, die in Frieden leben kann. Ja. Das ist vielleicht auch ganz gut, also wenn du das glaubst nur und sagst, ich kann nicht glauben, dass Jesus Gott ist und dass Gott der Schöpfer dieser Erde ist, dann ist das vielleicht auch gut, dass man hier ist. Aber die Bibel sagt eigentlich mehr. Und wenn wir Jesus nur als Rabbi sehen oder nur als Propheten, dann ist das auch zu wenig. Das ist zu wenig. Die Bibel sagt, Jesus ist der Sohn Gottes und er wurde gekreuzigt für unsere Sünden. Er hat auch ein Leben geführt, was nicht menschlich ist. Ja? Oder gibt es jemanden, der ohne Sünde ist, sagt er auch. Ja? Wer ohne Sünde ist, schmeißt den Stein. Darum, er hat kein menschliches Leben geführt. Er hat nicht ein Leben geführt wie wir. Und darum ist er auch etwas Besonderes. Was ganz Besonderes. In der Geschichte auch und in unserem Leben hoffentlich auch. Also Hebräer 11, 1 bis 3. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Hier sind Menschen aufgeführt, deren Gott ein gutes Zeugnis ausstellt. Ja, nicht weil sie Leben gelebt haben wie Gott, sondern weil Gott Freude an ihnen hatte, weil sie auf den Wegen Gottes gegangen sind. Ein gutes Zeugnis. Und damit startet dieses Kapitel 11. Und was ist der Glaube? Was ist denn der Glaube in unserem Leben? Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wovon sind wir heute überzeugt? Sind wir davon überzeugt, dass diese unsichtbare Welt existiert, dass Gott Einfluss auf unser Leben hat, dass diese unsichtbare Welt unser Leben hier beeinflusst. Gerade wenn man auf Israel heute guckt, also ich will da nicht irgendwie mich an den Spekulationen beteiligen, um zu sagen, ob irgendwelche Prophetien oder so erfüllt worden sind, weil ich glaube, das wird Gott in der Hand haben und ich glaube, das wird Gott schon irgendwie machen. Ich würde das auch nicht ausrechnen. Das geht meistens auch schief, wenn man versucht jetzt auszurechnen, na, wir sind 5:12 vor der Endzeit, ne? Jesus kommt übermorgen und ich rechne das aus. Das geht eigentlich schief. Und darum ist es nicht immer gut, sich dazu herabzulassen, dass irgendeine Wichtigkeit in meinem Leben hätte. Das spielt für mich keine Rolle. Wenn Jesus morgen kommt, sollte ich vorbereitet sein. Wenn er in 100 Jahren kommt, sollte ich auch vorbereitet sein. Mein Leben ist das, was ich in Zukunft sehe. Das neue Jerusalem, was noch nicht da ist. Und wovon sind wir überzeugt? Dass das neue Jerusalem kommen wird? Ein Überzeugtsein von den Dingen, die wir noch nicht sehen, noch nicht haben? Bei Abraham ist der Glaube stark. Ja, der Glaube führt ihn dazu, seine gewohnte Umgebung aufzugeben, ja, und zu verlassen. Er geht da weg. Er macht sich auf nach Gottes Rufen natürlich. Also ja, Gott sagt ihm, ich werde dir ein Land. Und das ist auch erstaunlich. Gott sagt ihm, ich werde dir ein Land zeigen, wohin du gehen sollst. Aber Gott beschreibt es nicht. Er sagt nicht, boah, du wirst da irgendwie toll leben in Frieden. Du wirst dir wird es da besser gehen oder so. Aber Abraham macht sich aufgrund des Rufen Gottes auf den Weg. Und er folgt Gottes Weg. Er macht sich auf Gottes Weg. Ja? Also es ist nicht so, dass Abraham denkt, Karibik wäre cool. Ich würde da auch gern leben. Dann bin ich mit meiner Frau immer in Zwietracht, weil ich da gern wirklich mal nach Kuba fliegen würde. Ne? Das würde mich wirklich mal interessieren. Das, also im Moment glaube ich auch wieder schwierig, weil die keinen Sprit haben da. Denen geht's wirklich richtig schlecht. Aber es sind nicht meine Wege, sondern Gott sagt dem Abraham, tu das. Und was tut Abraham? Er verlässt seine gewohnte Umgebung, seine Heimat, sein Zuhause, um ein neues Zuhause zu erreichen. Ja. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, 1-2 ist das. Also Abraham folgt diesen Anweisungen voller Vertrauen und voller Gehorsam. Und insbesondere ist es dieses Vertrauen auf diesen unsichtbaren Gott, was Abraham hat. Er vertraut ihm und er verlässt alles. Ja, Familie, Heimat. Ja. Vielleicht hat er ein tolles Pferd da oder so, keine Ahnung. Oder tolle Esel. Er macht sich auch mit seiner ganzen Gefolgschaft auf den Weg. Ja. Und das war eine Zeit, in der Abraham noch gar nicht so viel erlebt hat mit Gott. Sondern eine Zeit, wo es angefangen hat, die Beziehung mit Gott. Wo er aber erkannt hat, ich habe hier einen Gott in einer unsichtbaren Welt und er hat mir gesagt, ich soll da hingehen und er tut es. Und in der folgenden Zeit zeigt Gott Abraham einiges. In einer Hungersnot zog Abraham dann nach Ägypten, ne? Wir kennen das. Und dort wird gesagt, er lebt wie ein Fremder in Ägypten. Ja? Also dieses Versprechen von Gott war ja noch nicht da und trotzdem geht Abraham auf Schwierigkeiten oder stößt auf Schwierigkeiten. Obwohl dieses Versprechen von Gott nicht sichtbar war, geht er nach Ägypten. Und die Hungersnot war aber schwer. Und so denkt er sich, was mache ich? Und seine bildhübsche Frau, ja, stellt er dem Pharao als seine Schwester vor. Schwester war das, glaube ich, ne? Als die Schwester. Und der Pharao fand sie auch schön, ja. Ich glaube, das war so der Gedanke von Abraham zu sagen, das wird dann schon irgendwie klappen, dann habe ich eine Beziehung, es war ja früher häufig mit Heiraten und Verwandtschaft und so. Das ist, glaube ich, heute auch zum Teil noch da, dass das eben wichtig ist und dass man Frieden manchmal auch mit so Heiraten oder man die Gunst des Pharaos auf jeden Fall durch so eine Heirat bekommt. Aber das war Abrahams eigener Plan. Und was tut Gott? Gott sagt ihm Abraham im Grunde durch den Pharao, Abraham, du hast mich dazu genötigt, also Pharao sagt das letztlich, du hast mich dazu genötigt, in Sünde zu gehen. Ja? Also der Plan von Abraham war nicht so toll. Und Gott löst das aber auf, indem Abrahams Volk oder Abrahams Gefolgschaft eben nicht verhungert und der Pharao ihn aber auch wieder freilässt. Also Gott, ja, Abraham auf Gottes Weg, dann, ich kann das auch mal selber regeln, ja, und dann geht's schief und trotzdem begleitet Gott ihn natürlich weiter. Und das, finde ich, zeigt auch, wie groß und gütig Gottes Herz ist und wie groß und gütig er auch auf unsere Fehlern, auf unsere Sünden reagiert. Er hat uns das Versprechen gegeben, uns Menschen, dass wir eben, wenn wir zu ihm kommen und die Sünden bekennen, dass er das alles wegnehmen wird. Und ich glaube, das hat Abraham da auch kapiert. Am Anfang, ne? Schon toll, dass er sich überhaupt auf den Weg gemacht. Und wenn wir Gott folgen, zeigt uns Gott auch immer, wo wir nicht so vertrauen konnten, vertrauen wollten oder wo wir eben nicht auf ihn bauen, sondern auf uns. Und in der größten Not dürfen wir aber glauben und vertrauen auf ihn. Und das zeigt die Bibel auch, dass wenn wir in Not sind, Gott hilft. Das zeigt Gott bei den Menschen des Glaubens, sage ich mal, bei den Menschen, die sagen, ich habe einen Freund, mein Freund ist Gott. Das zeigt er in den Menschen, die die Bibel beschreibt, aber das zeigt er heute genauso. Ja. Dass wenn Menschen, die sagen, Gott ist mein Freund und ich habe schon einige Dinge mit Gott erlebt, ja, dass das nicht zu Ende ist, sondern das geht heute genauso. Und da habt ihr wahrscheinlich schon das eine oder andere auch selber erlebt, erfahren. Und sonst gibt es auch viele, die das eben auch sagen und aufschreiben, wo man sieht, wie Gott heute auch noch wirkt. Ich glaube zum Beispiel auch mit der Israel, mit dem Krieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott da nicht mitspielt, wenn so entscheidende Dinge in der Welt passieren. Ja. Auch wenn das so ein, weiß nicht, ich halte von dem Trump nicht ganz so viel, weil ich glaube, er ist auch ein bisschen Brandstifter oder so. Aber vielleicht war es dann doch, ich muss dann irgendwie auch manchmal sagen, ja, vielleicht war es genau der Richtige, den Gott jetzt dazu benutzt hat, um mal aufzuräumen oder auch nicht. Ich weiß es eben nicht, sondern mein Glaube sagt mir, dass Gott da mitspielt und dass Gott heute die Dinge auch in der Hand hat. Gott arbeitet mit Abraham und das finde ich beruhigend, dass wir unsere Fehler eingestehen dürfen und das zeigt die Größe Gottes und dass Gott wirklich uns als Kinder sieht. Ja, das, also wie oft verzeihen wir unseren Kindern und wie oft sehen wir, dass Kinder was falsch machen und wir, meine Tochter, wenn sie mich manchmal anruft und sagt, mach das nicht. Nein, Papa, aber das ist so und so. Und sie macht es dann doch. Und ich denke, na gut, dann fühle ich mich auch manchmal so, dass ich denke, ja, aber ich liebe sie und ich würde ihr nur das Beste und nur das Gute. Ich würde ihr immer helfen. Ich lasse sie aber auch manchmal laufen und mache da nichts. Wenn es kritisch wird, früher jedenfalls, heute hört sie gar nicht mehr auf mich, sondern dann brauche ich Zeit und Geduld und einen langen Atem. Aber die Liebe hört da nie auf. Die Liebe wird nicht aufhören. Das ist das Bild, was Gott für seine Gläubigen hat, für seine Kinder. Und die neue Stadt ist dieses Bild für uns, wo wir hingehen, wo wir sagen, ja, es wird gut. Also Gott arbeitet mit Abraham. Wenn Gott nicht so handelt, dann dürfen wir uns vielleicht mal fragen, ne? Also wenn Gott nicht so mit der Perspektive sagt, ja, ich arbeite mit dir, wenn er nicht mit dir arbeitet, dann darf man sich schon fragen, ob wir Gott so vertrauen, ob wir diesen Glauben haben und ob Gott mein Vater ist. Ob das in einer Beziehung, ob ich mit Gott in einer Sohnschaft, in einer Tochterschaft, in einer Beziehung stehe und sage hier, Gott, mein Leben kommt von dir und du bist mein Vater und ich glaube das. Oder ob, naja, ich glaube, wenn wir schwaches Vertrauen haben, handelt Gott ganz viel mit uns. Ich glaube, da schleift er uns so ein bisschen. Welche Auswirkungen hat der Glaube bei Abraham und bei den anderen? Weil die Menschen glauben, stellt Gott ihnen ein gutes Zeugnis aus. Das ist da nochmal explizit erwähnt vom Schreiber des Hebräerbrief. Christus sagt das so häufig in den Evangelien. Christus, es gibt ganz viele Geschichten, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Er lässt Blinde gehen, ne? Der Blinde kommt und sagt, oder ich weiß gar nicht, ob er sich bedankt, aber Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Ein Lahmer wird wieder gehen, er sagt dem Lahmen, du glaubst und deswegen helfe ich dir. Menschen berühren nur den Saum seines Gewandes und Jesus dreht sich dann, glaube ich, um und sagt, wer war das? Ah, du warst das. Und sagt ihm, dein Glaube, der hat dir geholfen. Er sagt nicht, ich habe dir geholfen, obwohl das natürlich tut, ja. Aber er sagt, weil du glaubst und weil du mich siehst als Messias, als Sohn Gottes, deswegen helfe ich dir. Das ist ein bisschen schräg, weil man nicht immer sagen kann, naja, wenn ich Gott glaube, dann wird er mir immer helfen. Naja, aber er hilft den Menschen, die an ihn glauben. Dein Glaube hat dich gerettet. Glauben rettet. Und es braucht nicht so viel für die Rettung in unserem Leben. Wir werden nicht gerettet, weil wir auf den Wegen Jesus gehen. Das wäre nochmal ein anderes Bild dafür, dass wenn ich in der Gemeinde so mitlaufe, oh, ich glaube nicht, aber ich gehe schon auf den Wegen. Ich werde dann mache alles mit. Ja, da gibt es ja auch immer manchmal welche, die dann alles mitmachen. Und die mitschreiben, sagen, ja, mein Leben, ich mache doch alles dafür. Ja, aber das ist es nicht. Ja, ich kann 100.000 Opfer bringen, 20.000 Kerzen anstecken, wenn ich den Glauben in mir nicht habe und Gott als mein Vater, als meinen Herrn anerkenne, ist die Rettung schwierig. Es ist die Beziehung, die wir brauchen zu Jesus Christus, zu Gott. Das ist wirklich wichtig. Wenn wir diese Beziehung nicht haben, können wir alles tun, aber es wird nicht ausreichen. Vielleicht kommt auch daher, dass Jesus einmal sagt, an einer Stelle, es werden welche kommen, die sagen, Herr, Herr, ich bin dir doch immer gefolgt. Und er wird sagen, ich kenne dich nicht. Das ist auch schwierig zu sagen. Die Beziehung ist aber einfach. Ja, Gott hat diese Tür, Jesus Christus, geöffnet. Und diese Tür hat er für jeden geöffnet, der ihm nachfolgt. Jeder, der das anerkennt, jeder, der bekennt, ja, Jesus Christus ist mein Herr, der geht diese Tür und der wird diese Errettung haben. Und da ist Jesus bereit, diese Beziehung aufzubauen und diese Beziehung zu Gott zu haben. Wenn wir nur einen Glauben wie ein Senfkorn hätten, ne, könnten wir Berge bewegen. Also dieser Glaube ist kräftig und mächtig, er ist stark. Einen starken, kräftigen Glauben zu haben. Und manchmal hängt es dann an uns, wenn Dinge sich nicht bewegen, weil wir vielleicht nicht auf Gottes Wegen gehen, ja, sondern unsere eigenen Dinge. Wie gesagt, wenn wir unsere Wege gehen, heißt es nicht, dass Gott sie immer segnet, ja, sondern die Bibel sagt, wenn ihr auf Gottes Wegen geht, wird es gesegnet sein. Also das ist nochmal ein Unterschied, glaube ich. Aber der Glauben, wenn wir den haben, zu sagen, Gott ist mit mir, Gott ist mein Freund, Gott ist an meiner Seite, dann öffnen sich die Türen. Abraham baut Altare. Ja, Abraham geht hin, er verlässt ja seine Gesellschaft, seinen Mittelpunkt, seinen Lebensmittelpunkt, geht raus und er fängt an, Altare zu bauen. Und das ist der feste Punkt in seinem Leben. Sonst wohnt er in Zelten und ist unterwegs. Aber dieser Altar ist seine Verbindung zu Gott. Ja, sein Fixpunkt, an dem er sich festhält. Ja, der Fels, sein Ruhepunkt. Die Konstante in seinem Leben ist die Beziehung zu Gott. Das ist das, was sein Leben ausmacht. Abrahams Glaube an Gott. Ja, wenn man das liest, Mose. Den ersten Altar in der Bibel baut Noah, eventuell auch Kai und Abel. Das ist ein bisschen strittig, ob die auch einen Altar gebaut haben. Ich sage jetzt hier einfach mal Noah. Wir haben so einen Polizisten in der Gemeinde, der hätte oder hat gleich gesagt, nee, der erste ist von Kai und Abel, aber ein strittiger Punkt. Aber Abraham baut in sich in den zweiten. Er zieht weiter und baut den nächsten Altar, weil er diesen Fixpunkt braucht. Er braucht diese Beziehung zu Jesus Christus. Brauchen wir sie auch. Ja, Abraham braucht sie zu Gott. Wir haben diesen vorzüglichen neuen Bund und wir brauchen den auch. Für mich ist dieser Fixpunkt immer die Gemeinde. Das, was ich in der Gemeinschaft mit den Gläubigen, mit den Christen habe, ist das für mich der Fixpunkt. Für Abraham war es der Altar. Er geht er geht zu Gott. Ja, er findet dort Ruhe, findet dort Kraft, findet dort ja das Auftanken. Das, was er braucht, seine Konstante im Leben. Und ich glaube, das schenkt uns Frieden, wie es Abraham Frieden gehört. Und es schenkt uns Klarheit über die Dinge, die wir tun sollen. Es schenkt uns diese Beziehung, die wir mit unserem Freund Gott pflegen müssen. Der Glaube bei Noah zum Beispiel war stark, wie genauso wie der bei Abraham. Also Noah hatte ja den ersten oder vielleicht den zweiten, weiß ich nicht. Aber Noah hat das genauso gemacht. Noah hat genauso diesen Fixpunkt benötigt und hat, ja, er hat als einziger eine Arche gebaut, die Welt war wieder auf Null zurückgesetzt, ja. Alles kaputt und es wurde neu aufgebaut, so dass man Neues geschaffen. Und dieser Glaube ist etwas, was unser Leben verändert, was Abrahams Leben verändert hat, was Noahs Leben verändert hat, was das Leben aller dieser, die der Schreiber des Hebräerbriefs dort aufgezeigt hat. Und dieser Glaube lässt uns auch ungewöhnliche Dinge machen, mutig sein, Veränderungen zuzulassen, ja, und neue Wege zu gehen. Eröffnet uns auch neue Wege. Manchmal sind wir auch innerlich in so einer Sackgasse drin zu sagen, so, ich will, dass aber jetzt es da lang geht. Ja, und Gott sagt nie hier lang. Kennen wir auch eine Geschichte, ne, mit so einem Wal, wo jemand sagt, nee, ich will das nicht. Und Gott sagt, doch, geh mal hier lang. Auch eine schöne Geschichte über Beziehungen, die, wie ich finde, auch davon geprägt ist, dass Gott sanft und ja, schon klar ist in seinen hier, nee, will ich nicht, ich will was anderes, aber sanft in dann in den Dingen, wie er Menschen bewegt. Ja. Sprüche 3, Vers 6, achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Ja. Gott ist unser Freund. Er ist unser Mitspieler in unserem Leben. Er spielt mit. Ja. Ich merke das zum Beispiel bei mir in der Firma. Ich lasse Gott häufiger mehr mitspielen in letzter Zeit. Es ist erstaunlich, wie er mich auch manchmal verändert, ne? Dass ich dann nicht gleich, hey, Moment, so geht das nicht. Oder nee, ich muss mich hier aber jetzt durchsetzen, sondern dass ich einfach warte und sage, pff, ja, zeig mir irgendwas, Gott. Und in letzter Zeit tut er das, mit den Menschen, die Gott nicht kennen, auch umzugehen. Also Gott wirkt da auch bei den Menschen, die ihn nicht kennen. Das finde ich auch immer erstaunlich. Und in vielen Beispielen aus der Bibel erkennen wir das. Und bei Abraham finde ich, war es etwas Besonderes, wie er mit Abraham umgegangen ist und auch etwas Besonderes, wie Abraham fest an seinem Gott festgehalten hat. Vielleicht war es dieser Altar, diese ständige Verbindung, dieser ich reflektiere mein Leben gegenüber etwas, was ich nicht sehe, ja, gegenüber an was ich aber glaube und gegenüber jemanden, der handelt an mir. Schon, genau, bei Abraham denke ich, war das besonders. Er hat alles aufgegeben, ne? Er hat alles, was die Welt ihm vorher gegeben hat, alle Bindungen hat er aufgegeben. Er ist rausgegangen aus seinem Lebensmittelpunkt. Ich weiß nicht, ob er da, wahrscheinlich war er schon sehr reich, aber ich weiß nicht, ob er da besonders anerkannt war vielleicht sogar, ne? Aber er geht dann raus. Und das nur aufgrund seines Glaubens, dass Gott ihm gesagt hat, geh und ich zeige dir ein Land, was du noch nicht siehst, aber das werde ich dir schenken. Und deine Nachkommen werden sein wie der Sand, glaube ich, so heißt es. Und der Sand ist ja unzählig. Also, ich glaube, 1.000 können wir uns gut vorstellen noch, ne? Bei 100.000 fängt schon schwierig an. Millionen ist, also im IT-Bereich sind wir nicht mehr bei Gigabyte. Ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte sind. Aber da sind wir nicht mehr bei Gigabyte, sind wir bei Petabyte. Eine Zahl mit, weiß ich nicht, wie viele Nullen, können wir uns nicht vorstellen. Ja. Und Gott hat dem Abraham gesagt, so viel werden deine Nachkommen sein. Und ich glaube, das stimmt auch, wenn man heute so guckt. Ich glaube, etwas über 60% sind entweder Muslim oder Christen. Und wenn man die als Nachkommen bezeichnet, dann sind das wirklich Milliarden. Ja. Und diese Zusage stimmte auf jeden Fall. Und er, der Abraham, verlässt sein Zuhause aufgrund dieser Dinge, die viel, viel später kommen, die er nicht sieht. Ja. Dieser Glaube lässt uns auch die Welt anders sehen. Also wenn wir heute mit menschlichen Gedanken oder ich sag immer die Natur, die wir in der Welt sehen, das sind Gottes Gedanken, ja. Also Gott hat uns ja die lebendige Seele eingehaucht und wir sind so ein bisschen abgelöst von der Natur. Wir haben unsere eigenen Gedanken. Wir haben die Herrschaft über uns bekommen, über uns Menschen. Die hat Gott uns gegeben mit dieser lebendigen Seele. In der Natur sehen wir Gottes Gedanken, wie Gott alles zusammengesetzt hat. Wie das wunderbar funktioniert, wie der eine den anderen versorgt, wie sie miteinander kommunizieren und koexistieren. Und ich finde das, also ich bin Imker und ich sehe das immer wieder, das ist ja nur dieses eine Tierchen, Biene, ja, Honigbiene, auch nur eine von vielen Bienen. Aber was da alles geht und wie das funktioniert, ist wunderbar. Das sind Gottes Gedanken. Wenn wir anfangen, unsere Gedanken damit reinzubringen, wird es häufig schwierig, ja. Das ist etwas, wo wir durch Glauben die Welt, die wir sehen, die Gott geschaffen hat, verstehen. durch sein Denken, also sein Denken, ein bisschen mitbekommen. In der Natur sehen wir Gottes Gedanken. Ist Gott der feste Punkt in unserem Leben? Achte hoch auf ihn, was immer du tust. Glauben und Vertrauen. Das Jerusalem haben wir noch nicht erreicht. Wie Abraham das Land nicht in Besitz nimmt und Mose das Land nicht erreicht, ist es auch bei uns. Ja? Also Mose erreicht ja nie das verheißene Land. Abraham wird die Verheißung Gottes, erkennt er auch nicht. Hier auf der Erde haben wir das neue Jerusalem noch nicht erreicht. Wir haben diese Stadt Gottes, die Gott baut, wo Gott die Fundamente gesetzt hat, nicht erreicht. Der versprochene Friede, den Gott uns zugesprochen hat, ist hier nicht sichtbar. Ich glaube schon, dass er in uns wirken kann, ne? Shalom. Wir haben diesen Frieden in uns und wir merken auch, wenn Menschen in unserer Nähe sind, die auch diesen Frieden haben. Es ist also wirklich erstaunlich, dass wir das manchmal so spüren. Ich hatte eine Verkäuferin aus einem Bioladen und dann habe ich in Garbsen einmal gepredigt, dann saß sie in erster Reihe und dachte mir, oh. Und ich habe, weiß nicht, ein halbes Jahr immer da eingekauft oder ein Jahr fast und dachte immer, die hat was Besonderes und habe mich ganz nett und freundlich mit ihr unterhalten. Es war für mich spürbar, fand ich, dass sie so eine Freundlichkeit und so einen Frieden hatte, der vielleicht so ein bisschen auch sie umgibt. Und wir Christen merken das manchmal gar nicht, wie viel Frieden und wie viel Freundlichkeit wir in dieser Welt auch verstreuen können, ne? Durch die Beziehungen, die wir haben mit Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist übrigens auch unser Auftrag, da mal Beziehungen zu Gott aufzubauen, zu Menschen, also dabei zu helfen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, die Beziehung zu Gott aufzubauen. Aber dieser versprochene Friede ist in dieser Welt, in der wir leben, nicht sichtbar. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Lukas 2, Vers 14 ist das. Friede für die Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Finde ich auch toll, weil ich glaube, diesen Frieden können wir ein Stück weit in unserem Herzen tragen. Und die Wege, die Gott für jeden von uns hat, die sind unterschiedlich. Sie sind nicht gleich. Die sind jedem quasi aufgetragen. Abraham zieht aus, um das neue Land zu erreichen. Ne? Also das macht Abraham. Paulus zieht aus, um Verlorene in ein neues Land zu führen, um in ein neues Leben zu führen, um sie zu Christus zu bringen. Also zwei völlig unterschiedliche Wege. Abraham und Lot trennen sich. Das finde ich auch noch interessant, wer die Geschichte kennt. Ja, und Abraham sagt Lot, ja, such dir was aus. Und Lot nimmt natürlich das, was er sieht, das fruchtbare, tolle, was er denkt, oh ja, da wird's mir gut gehen, da wird Honig fließen, ne? Und da habe ich ein tolles Leben. Und er wählt sich das fruchtbare und vermeintlich bessere Land. Er kehrt sich zu der Welt nach Sodom damals, ne? Also Lot kehrt sich zu Sodom und Abraham nimmt den Weg, der übrig bleibt und Gott zeigt es dem Lot dann, weil Abraham Lot retten muss aus der Stadt, die Lot nicht beherrscht und Abraham beherrscht es. Also das ist auch für mich nochmal so ein Bild, wo man sagt, die Wege sind unterschiedlich, die Gott uns gehen lässt. Ich glaube, auch Lot hatte nachher eine gute Beziehung mit Gott. Ja. Aber Abraham bekommt das Land von Gott zugesprochen. Als einziger in der Bibel bekommt er auch Land zugesprochen. Ne? Also dieses Land, übrigens immer umkämpft bis heute, ja, ist nie so, dass Gott sagt, so, das gehört jetzt dir und jetzt hast du Frieden. Den Frieden haben sie nicht. Er baut genau, und Abraham baut einen Altar und Abraham baut auf Gott. Ja, also diese Zusagen sind für Abraham auch in einer Zukunft. Und ich glaube, so ist das bei uns auch. Wenn wir heute hier in dieser Welt leben, dann können wir uns davon ausstrecken, diese Welt zu befrieden. Aber das ist irgendwie nicht Gottes Plan, sondern Gottes Plan ist, dass wir in unserem Leben Frieden finden, dass er uns Wege aufträgt, die er segnen kann und dass wir in unserem Leben Segen für die anderen sind. Abraham muss Lot retten. Abraham war ein großer Segen auch für Lot. Das ist auch eine interessante Geschichte. 1. Mose 14 ist das. Und dieses Vertrauen, das Abraham auf Gott setzt, das wird bestätigt. Wenn wir Jesus vertrauen, bin ich von überzeugt, wird das auch bestätigt. Also vertrauen wir Jesus? Das ist die Frage, die man sich immer wieder stellen sollte und muss. Haben wir diese Beziehung zu ihm? Vertrauen auf Gott und auf Gottes Wegen zu gehen, macht uns erfolgreich. Und Gott stellt Abraham und uns ein gutes Zeugnis aus, wenn wir das tun. Und ja, es ist mit dem Glauben so, dass es Dinge sind, die wir noch nicht sehen. Und manchmal, wenn wir auf Wege gehen, sehen wir es auch noch nicht richtig und können es auch nicht so deutlich erkennen. Und manchmal ist dieser Weg trotzdem richtig, obwohl wir das, was wir sehen, nicht selber erleben werden oder jedenfalls nicht hier auf der Welt selber erleben werden. Glaube ist das, dass wir an Dinge glauben, die wir nicht vor Augen haben, die ja noch nicht fertig sind. Durch uns Christen wird Glaube sichtbar. Also das ist auch etwas, was man verstehen muss, dass Menschen, die auf uns schauen, häufig Gott sehen. Ne? Also das habe ich in der Firma zum Beispiel auch einen, der sagt, ja komisch, bei dir, weiß ich nicht, wie kannst du immer so fröhlich sein? Hier bricht alles zusammen. Ja? Wir haben Chaos, die Welt, wir haben Kriege. Und wie kannst du fröhlich sein? Ja? Und ich sage immer, das ist für mich ganz einfach. Ich habe einen Freund. Ja. Als Christ kann ich das. Als Menschen, die Gott nicht haben, für die ist es schwieriger. Vor allem, wenn sie Frieden nicht sehen. Wenn wir uns nicht zu Gott wenden, werden wir diesen Frieden nicht sehen. Und ich glaube, das ist auch eine Prophezeiung aus der Bibel, dass die ganze Natur, die ganze Schöpfung wird sich nach Frieden sehnen. Ich glaube, da sind wir noch nicht die ganze Schöpfung, aber das wird so kommen, denke ich. Ja, hier ist es auch, Jeremia 6,14, übrigens auch ein älterer Prophet, also Altes Testament. Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten machen sie alle unrechten Gewinn. Und von dem Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Und da ist kein Friede. Was bedeutet das für unser Leben? Das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Wir haben dieses Haus, diese Gemeinde gebaut, weil wir an Gott glauben. Doch wir glauben nicht an das Haus. Ja? Wir glauben an den Schöpfer. Wir beten dieses Haus nicht an, sondern wir beten den Schöpfer an. Gott als Freund zu haben, als Teil unseres Lebens, bringt uns erst zu dem wahren Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, das ist das wahre Leben, in das wir leben können, in der Beziehung zu Jesus, zu Gott. Auch wenn wir es noch nicht sehen und es noch nicht richtig erkennbar ist, vertrauen wir auf den Herrn, dass er das schaffen wird, dass die Zusagen richtig sind. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Das ist Römer 8,19. Menschen, die ihr Vertrauen nicht auf Gott setzen, werden den Frieden nicht finden, aber auf ihn sehnsüchtig warten. Nimm dir ein Beispiel an den vielen Lebensgeschichten aus der Bibel von Menschen, die Gott vertraut haben. Vertraue auf Gott, wie Abraham ihn vertraut. Amen.